Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Katrin Hingst und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Heute spreche ich mit Christine Hamester-Koch. Sie ist Pionierin der Bauernhofpädagogik. Als eine der ersten in Deutschland hat sie Kinderjahreskurse auf dem Bauernhof angeboten und ist davon überzeugt, der Hof ist ein einzigartiges Lernumfeld. Inzwischen polt sie in ihrem Tagungshotel Ellernhof in der Lüneburger Heide auch Manager mithilfe der Landwirtschaft auf Erfolg. Hallo, Frau Hamester-Koch, hören Sie mich?
Ja, höre ich.
Super. Also ich möchte Sie erstmal ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie da sind und sich Zeit nehmen für unseren Bäuerinnen-Podcast bei Top Agrar. Und wir reden heute über das Thema Bauernhofpädagogik und alles, was daraus geworden ist. Liebe Frau Hamester, Sie sind eine der Pionierinnen der Bauernhofpädagogik und haben angestoßen, dass Höfe ihre Tore für Kindergruppen, Schulklassen und pädagogische Betreuung öffnen. Woher hatten Sie damals die Gewissheit, dass der Bauernhof Kindern etwas zu bieten hat, was sie sonst nirgendwo bekommen?
Ich habe meine Ausbildung gemacht als Erzieherin 4 Jahre lang und war davor meine 16 Jahre auf dem Hof als jüngstes von 5 Kindern groß geworden zwischen Obstplantagen, Trakehner-Pferdezucht und ja, einem sehr bunten Leben mit Direktvermarktung, Ackerbau und allem, was dazugehört. Und war dann im Kindergarten, im Internat für Sprachbehinderte, und habe dann auf einem 10 Hektar Gelände gearbeitet mit stationär untergebrachten Kindern und Jugendlichen und habe festgestellt, dass niemand der dort Arbeitenden die Natur in den täglichen Prozess mit einbezieht und auch nirgendwo der Jahreskreislauf und alles, was mein Leben war, was mich einfach unglaublich lebensstark gemacht hat.
Also Ihr Leben auf dem Bauernhof.
Genau, was all das, was ich gelernt habe, darin nicht stattfindet. Und ich habe gemerkt, jung schon, dass wir einfach durch die Tiere, die wir selber haben, durch die Feldarbeit, die wir machen, den Garten, so viel lernen, was man in künstlichen Prozessen, in pädagogischen Einrichtungen anders alternativ versucht, Menschen beizubringen. Und wenn wir mit denen in die Natur gehen würden und auf dem Hof arbeiten würden, dann würden wir viel schneller zum Ziel kommen. Mhm. Und darum war ich mir sicher, und ich habe es dann auch ausprobiert, ich habe Kindergruppen mit auf unseren Hof meine Eltern genommen, dass das wesentlich einfacher, schneller und viel fundierter und tiefer landet.
Was ist das denn, was man auf dem Hof so spielend nebenbei lernt?
Damit meine ich alles, was man zum Leben braucht. Anpacken, ohne lange zu reden, das Leben selbst in die Hand nehmen, für sich selbst in die Verantwortung steigen, tun anstatt quatschen und von morgens bis abends eingebunden sein in das große Ganze, ohne Ausreden, in jede Feuerwehrsituation hineinzuspringen, zu wissen, was zu tun ist, Verlässlichkeit, Verantwortung, Mitgestaltung, ich bin jemand, ich bin was wert, ich kann was, ich will was, ich beteilige mich und ich sitze nicht passiv rum und beobachte und bewerte. Und all das brauchen wir im Leben und zwar, es muss ein Können sein, nicht ein drüber nachdenken, was könnte, wenn und was wäre, wenn und was kann ich erstmal berechnen, weil, sondern anpacken und leben können und sich selbst fühlen. Und das sind so viele wichtige Dinge, die ich so vermisst habe in den Zeiten meiner Ausbildung unter Menschen, dass mich das so gepackt hat, dass ich gesagt habe, Landwirtschaft ist die Grundlage aller Klarheit, aller Selbstbestimmtheit, aller Freiheit, aller Geborgenheit, aller Nähe, aller Lebendigkeit.
Sie können das ja jetzt heute sehr klar ausdrücken. Also das klingt total einleuchtend, wenn Sie das so sagen. Damals waren Sie ja vermutlich noch deutlich jünger und Sie sagen ja, Sie waren in Ihrer Ausbildung. Aber trotzdem hatten Sie dieses Gefühl oder dieses Wissen darüber schon und konnten das auch so ausdrücken.
Ich konnte das damals schon so klar sagen und ausdrücken und fühlen, aber ich wurde belächelt und ich wurde in der Schule schon als Bauernkind auch gehänselt. Ich habe in der Erzieherinnenausbildung so viel Skepsis empfangen, weil ich ja nur vom Land komme. Und ich habe überall an Ecken und Kanten anstoßen dürfen und habe einfach gelernt, dass wir Menschen vom Hof, ja, ich bin jetzt 56, ich war 16, als ich die Ausbildung begann, einfach, aber ja, wir sind eine Minderheit Und mich hat das wahnsinnig angestochen, richtig, der Menschheit zu zeigen, dass wir unglaubliche Schätze in uns tragen und mit unseren Höfen so viel beitragen können, der ganzen Gesellschaft. Und das war meine Vision, nicht nur Imagepflege und Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft zu betreiben, sondern die Menschen für das Leben auf den Höfen wirklich zu begeistern und sie nicht überreden zu wollen, sondern mit ihnen etwas dort zu tun, dass sie überzeugt sind, wenn sie wieder gehen.
Diesen Pioniergeist, den man jetzt aus Ihren Worten spürt, den haben Sie ja tatsächlich auch gelebt in den letzten 40 Jahren tatsächlich, von 16 bis 56. Denn es ist ja nicht dabei geblieben, dass Sie versucht haben, den Kindern in der Einrichtung die Natur nahezubringen, denn Sie sind ja viel weiter gegangen. Ne? Vielleicht können Sie uns diesen Prozess einmal erzählen. Also ich weiß noch, dass ich Sie besucht habe, das ist schon ewig her, also aus meiner Sicht, und zwar war das 2005, da habe ich für die Top Agrar mit Ihnen einen Bericht über Bauernhofpädagogik gemacht. Da waren Sie ja aber schon mittendrin, da gab es schon Bauernhofpädagogik-Kurse von der Landwirtschaftskammer, da hatten Sie Jahreskurse bei sich auf dem Hof, wo die Kinder das Landleben kennengelernt haben. Das heißt, Sie sind nicht dabei stehen geblieben, den Kindern in der Einrichtung die Natur zu zeigen. Können Sie uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein ist auf mich aufmerksam geworden. Heide-Rose Schillert, mit der ich heute noch sehr eng zusammenarbeite. Und wir beide haben uns ausgetauscht und gemerkt, dass ein Bedarf da ist unter Bäuerinnen und Bauern, nicht nur zu erlernen, wie ich einen abenteuerlichen, wunderbaren Kindergeburtstag auf dem landwirtschaftlichen Betrieb feiern kann, sondern etwas anzubieten, was der Persönlichkeit von kleinen und großen Menschen etwas zum Reifen gibt. Menschen kommen auf die Höfe und wachsen in ihrer Persönlichkeit, egal ob es durch regelmäßige Besuche war oder ist in den Jahreskursen, die ich entwickelt habe, oder durch Schulklassen, die auch regelmäßig kommen, 3-mal oder 4-mal im Jahr oder jedes Jahr einmal. Es macht immer wieder das Wiederkehrende und das immer wieder Dasein und Lernen am Gleichen. Das macht Menschen zu Fachleuten. Und somit habe ich mitgenommen und meine Vision war immer schon da, dass wir Erwachsenen auch etwas tun dürfen, um uns auch weiterzuentwickeln. Und das geht in der Landwirtschaft allerbest. Und so haben wir 2005 den ersten Bauernhofpädagogikkurs gegründet. 2011 war das dann in Luxemburg gebucht, 2011 in Baden-Württemberg, 2016 in NRW, 2017 in Niedersachsen, jetzt 2019 in Thüringen. In Österreich bin ich unterwegs, in der Schweiz, ja, in Südtirol. Überall gibt es Bäuerinnen und Bauern, die merken, dass die Menschen rundherum um die Höfe von ihnen lernen möchten. Es geht weit über den Freizeitcharakter, über die Tourismusangebote in der Landwirtschaft oder über Öffentlichkeitsarbeit hinaus. Und somit habe ich dann auch gelernt, dass die Trainer in den Firmen, die tätig sind im Coaching-Bereich, im Trainingsbereich, ja, die Landwirtschaft als Grundlage nutzen können und habe dann Trainings entwickelt für Führungskräfte, wie das Gockeltraining am echten Hahn oder das Schweinetreiben für Manager.
Bevor wir auf die Erwachsenen zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal auf die Kleinen zurückgehen. Also vielleicht erzählen Sie uns nochmal, was in so einem Bauernhofpädagogikkurs oder, nein, nicht in einem Bauernhofpädagogikkurs, was in einem Jahreskurs auf dem Bauernhof mit Kindern, was Sie mit denen da gemacht haben. Wie kamen oder kommen die dann einmal im Monat zu Ihnen und was konkret machen die, wenn sie bei Ihnen sind?
Die Kinder, die sich anmelden für den Jahreskurs, sind 3 Stunden auf dem Bauernhof gewesen.
Pro Monat?
Einmal im Monat 3 Stunden, genau. Und haben es genossen, jedes Mal das Gleiche und auch etwas anderes zu tun. Ich habe mit ihnen genau das gemacht, was auf dem Hof auch wirklich zu tun war. Nur aufgeteilt auf 10 verschiedene Menschen und Gemüter. Wir haben genauso ausgemistet, eingestreut, die Tiere nach ihrer Gesundheit beobachtet, den Garten bearbeitet, unsere Beete angelegt, gesät, gepflanzt, geerntet, gejät, verarbeitet, gegessen, gekocht. Wir waren auf den Feldern, an den verschiedenen Fruchtfolgen, wir waren im Wald. Wir haben Holz gemacht, wir haben repariert, wir haben unseren Tischlerschuppen gehabt, wir hatten unsere Kinderküche, wir hatten unseren Strohboden auch zum Spielen, wir hatten unsere Baumstämme zum Klettern. Aber wir haben jeden Monat das gemacht, was auf unserem Hof in diesem Monat zu tun war. Und wenn einige Kinder nicht nur ein Jahr auf dem Bauernhof gewesen sind, sondern vielleicht sich für 2, 3, 4 bis zu 6 6 bis zu 10 Jahren entschieden hatten, dann haben sie jedes Jahr wieder Kartoffeln gepflanzt. Und die Menschheit konnte sich nicht vorstellen, dass das schön ist, weil es ist doch immer wieder das Gleiche. Und ich habe den Eltern gezeigt, dass immer wieder das Gleiche das Kostbarste im Leben ist, weil wir zu jeder anderen Erlebenszeit etwas Neues dazulernen. Und das ist das, was wir tun mit Kindern. Wir machen das Gleiche wunderbar, weil jedes Mal das Wetter anders ist, der Boden anders ist. Alles ändert sich dauernd. Und darauf einzugehen, und das macht uns reich, innerlich reich.
Und hat es den Kindern gefallen?
Ja, wenn es nicht so schön gewesen wäre, hätten wir nicht so viele Kurse gehabt. Wir hatten 25 Jahreskurse. Und jeder Kursus ist einmal im Monat gekommen. Dann können Sie sich schon mal vorstellen, dass alleine 25 Tage, halbe Tage im Monat nur Jahreskurse gewesen sind. Und dann kamen noch die Schulklassen, die Kindergärten dazu, die Abiturienten, die Elfklässler. Es war so bunt, dass wir ein sehr florierendes Angebot hatten.
Jetzt wohnen Sie ja, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so weit weg von Hamburg. War es denn tatsächlich so, dass dieses Angebot eher von Städtern genutzt wurde oder war das ganz bunt gemischt und waren da auch Dorfkinder dabei? Oder?
Ja.
Wie war das?
Also wir leben, der Hof, auf dem meine Kinder groß geworden sind und auf dem wir dieses Projekt gestartet haben 1993, liegt 8 Kilometer zur ehemaligen Grenze. Wir haben 93 begonnen. Und 45 Kilometer in Richtung Hamburg.
Okay, und also gar nicht so nah dran.
Sehr in der Provinz. Und es gab keinen Bus zu allen Tageszeiten, der da anhielt. Wir mussten richtig Werbung machen, dass überhaupt jemand in dieses Dorf gefunden hat. Und es war ganz klar, auch die Landbevölkerung, die zu uns kam. Und weiß Gott nicht nur die Stadtbevölkerung. Wir hatten eine sehr, sehr bunte Zielgruppe und Kundenstamm vom Porsche-Fahrer bis hin zum Fahrradfahrer und es war alles dabei. Es war immer wieder die Frage, wem ist es was wert? Die Kinder im Vergleich zum Geigenunterricht oder zum Volleyball oder zum Tischtennis oder zum Fußball auch einmal im Monat auf den Bauernhof zu geben. Und da liegt es nicht nur daran, das Geld bei sich zu haben, sondern zu sagen, das ist mir wichtig.
Jetzt haben Sie ja gerade schon erzählt, wie gut es den Kindern gefallen hat. Vielleicht noch mal ganz kurz, welche Altersgruppe war das denn hauptsächlich, die in diesen Jahreskursen teilgenommen hat?
Die Kinder der Jahreskurse hatten ein Alter von 4 Jahren bis 14 in der Regel. Manchmal ein bisschen darüber. Und ich habe auch schon mal für jüngere Kinder mit Eltern regelmäßige Tage auf dem Bauernhof angeboten. Das waren dann die Erlebnistage für die Kleinsten, also anderthalb, mit Mama, Papa, Oma oder Oma und Opa-Tage, wie auch immer. Das war so die das Kernalter.
Okay. Und jetzt sagten Sie ja schon, dass es den Kindern immer richtig gut gefallen hat bei Ihnen. Haben Sie auch beobachtet, was die Kinder gelernt haben? Also haben Sie Fortschritte gesehen? Konnte man erkennen, was diese Arbeit mit den Tieren und mit dem Jahreskreislauf und den Jahreszeiten den Kindern bringt?
Ja, die Kinder waren meist in den Jahreskursen bei dem dritten Mal, das war im dritten Monat dann, auf einmal wie zu Hause auf dem Bauernhof. Und sie sprachen von ihrem Hof und von ihren Tieren, von ihren Lieblingsorten. Und was haben sie gelernt? Sie haben gelernt, nonverbal sich einzufügen in dieses System der Lebewesen dort. Sie haben gelernt, die Augen aufzumachen bei jedem Schritt. Zuerst sind sie gestolpert über jeden Kopfsteinpflasterstein, weil sie auf den Bürgersteigen im Dorf und in der Stadt gar nicht mehr lernen, ihre Füße hochzunehmen. Sie konnten nachher wirklich über den ganzen Hof gehen, ohne hinzufallen. Sie haben ihre Lieblingstiere gehabt. Sie konnten vor allen Dingen motorisch ganz anders mit ihrem Körper umgehen. Eine Schubkarre zu fahren, das ist etwas, das geht nicht so mal eben mit und ohne Mist oder mit und ohne Erde. Sie haben gelernt, rückwärts zu laufen, wieder zu klettern, zu greifen. All das, was heute total abnimmt, war dort ein täglicher Übungsprozess. Dann haben sie sprachlich ganz viel dazu gelernt, dass sie mit ganz vielen unterschiedlichen Tonarten, Geräuschen, Klängen, Stimmen, Worten mit mir und den Tieren leise und laut gesprochen haben, also sich ganz neu sprachlich kennengelernt. Und sie haben gelernt, selbst auch sich was Großes zuzumuten und über sich selbst hinauszuwachsen, eine große Aufgabe zu kriegen. Nicht nur einmal die Woche das Zimmer saugen oder vielleicht Mülleimer rausbringen, nein. Ziegen zu hüten oder Schweine zu treiben oder Kühe mit auf die Koppel zu bringen. Also große Aufgaben, über denen sie selbst, über sich selbst hinauswachsen. Das war in der Landwirtschaft zu sehen. Und die Kinder sind selbstbewusster geworden, in sich motorisch stärker. Sie sind aufrechter gegangen. Sie haben mehr gestrahlt. Und eine Mutter hat mal zu mir gesagt, was machen Sie eigentlich da auf dem Hof? Ich war jetzt ein Jahr bei Ihnen. Und es war immer so, dass ich dachte, ich schaffe das nicht mehr. 80 Kilometer zu ihnen hin, 80 Kilometer zurück und 3 Stunden muss ich da warten. Und aber meine Tochter kommt immer so beseelt nach Hause. Das schaffe ich den ganzen Monat nicht. Dieser Gesichtsausdruck ist so anders, wenn das Kind bei ihnen war. Und ich glaube, wenn ich ihnen das erzähle, verstehen sie, was ich meine. Die Kinder sind mit so einer Lebendigkeit nach Hause gegangen, dass sie das einfach unglaublich genossen haben und man das gar nicht so mit Worten beschreiben kann, was sich da tut in so einer Seele, wenn sie ganz ernst genommen wird mit allem, was sie kann und will und richtig mit anpacken darf.
Und das ist jetzt ja, also das nochmal zum Verständnis, Sie haben ja nicht da irgendwie ein großes Programm gefahren, sondern Sie haben mit den Kindern das getan, was Sie auch sonst getan hätten, wenn keine Kinder da waren, da gewesen wären.
Ich habe natürlich mal extra was gemacht, aber ich habe eigentlich das Tägliche in den Mittelpunkt gestellt, ja.
Frau Meister-Koch, von Ihrem Hof in Wangelau ging es dann ja, war es ja eine große Reise am Anfang, ganz am Anfang, als Sie begonnen haben, dieses Konzept anderen Landwirten zu zeigen, zu erklären. Wie haben die darauf reagiert? War da eher Skepsis oder Begeisterung?
Da war sehr viel Skepsis und auch sehr viel Neid und Missgunst. Einige haben gesagt, jetzt holt die Christine noch die Kinder zum Arbeiten auf dem Hof, lässt die Kinderarbeit machen und nimmt auch noch Geld dafür. Andere haben gesagt, die spielt ja nur rum. Was soll denn der Scheiß? Das ist ja nur Bilderbuchbauernhof, was die macht. Und wieder andere haben gemerkt, dass da sehr viel dahinter steckt und auch eine wahnsinnsfundierte Arbeit ist, weil dieses tägliche Arbeiten von Ausmisten hätte ich ja zum Beispiel alleine viel schneller geschafft als mit 10 Kindern. Wie kriege ich das so hin, dass jeder beteiligt ist und mitmacht? Und es gab dann nach und nach auch Berufskollegen, die auf besondere Weise mitgemacht haben, sehr, sehr kritisch waren, auch die Kritik sehr stark geäußert haben und ich sie einfach mitgenommen habe auf diese Reise und sie gelernt haben, dass dieses Hofleben, was wir kennen als Bäuerin, eine ganz andere Wertschätzung erfährt, wenn wir Menschen einladen. Weil auf einmal Kinder mit strahlenden Augen vor ihnen selbst stehen oder vor ihrem Mann und sagen, du Bauer, und diese Begeisterung, diese Ehrfurcht vor diesem Beruf und diese Freude dazu hat einige dazu bewegt, dass sie ihren Hof mit anderen Augen kennengelernt haben und dass sie ihren Hof wieder lieb haben können und nicht nur die roten Zahlen sehen, die es immer wieder gibt auf dem Konto oder auch diese Mediengestaltung um unsere Höfe, sondern diese wahnsinn staunenden Augen von jungen Menschen, die dir wirklich sagen, was du machst, ist unglaublich großartig. Und das können sie gar nicht so sagen, die Kinder, aber sie geben das mit. Und so habe ich einfach die an die Seite gedrängt, die sowieso ihr Leben lang nur darüber reden, dass jeder andere, der was macht, es falsch macht und sowieso verrückt ist und spinnt. Ich bin gerne verrückt. Und die, die mitgekommen sind und auf den Zug aufspringen wollten, die habe ich mitgenommen. Und die habe ich richtig stark gefördert und gefordert. Und die sind am Ball geblieben. Und die haben teilweise wahnsinnig großartige und sehr erfolgreiche Projekte mit Menschen auf ihren Höfen mittlerweile.
Ich kann das total gut nachvollziehen, was Sie gerade sagen, dass man ja diese nervigen Routinen, in Anführungsstrichen, die der Hof so mit sich bringt, vielleicht tatsächlich mit anderen Augen sehen kann, wenn einem ein Kind spiegelt, was das eigentlich Tolles sein kann. Also dass man oder auch durch ihre Arbeit als Landwirt sieht, okay, das, was für mich jeden Tag das Gleiche ist und was ich immer wieder machen muss, in Anführungsstrichen, auch wenn es mir vielleicht eine Zufriedenheit gibt, das ist für andere was ganz Besonderes. Ne? Das kann ich mir vorstellen, dass sich das zurückspiegelt. Ja. Auf die eigene Wahrnehmung.
Und dann noch, wenn man dann merkt, dass das Portemonnaie zeitgleich damit gefüllt wird, dass das Ausmisten zum Beispiel ja länger dauert, aber wenn dann doppelt so viel Geld im Portemonnaie ist, als wenn ich nur das Schwein am Ende verkaufe, was ja leider mittlerweile einen sehr geringen Preis hat, dann macht die Arbeit auch nochmal Spaß. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir tun etwas, was der Landwirtschaft an sich und dem Hof etwas in die Kasse bringt und sich anders in Wert rechnet als jedes neue Schwein, was wir noch wieder neu dick machen. Ne?
Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie diese Kurse, diese Bauernhofpädagogikkurse mit der Landwirtschaftskammer zusammen angeboten haben? Und wie lange vorher haben Sie schon alleine auf Ihrem Hof dieses Konzept angeboten? Also wie lange hat das gedauert, bis da so eine Ansteckung sozusagen passiert ist? Auch von anderen gesehen wurde, Mensch, das ist was Gutes und das müssten eigentlich viel mehr Landwirte machen.
Fünf Jahre. Ich habe fünf Jahre lang für mich auf dem Hof mit Mitarbeiterinnen schon gearbeitet und habe 1998, also nach 5 Jahren, den ersten Tageskurs für die Landwirtschaftskammer gegeben für Kinderfeste auf dem Bauernhof und habe dann 99, 2000 immer mal so Einzelseminare gegeben, auch mit dem Thema Entdecke, was in dir steckt. Und durfte dann in der Konzeption mit Frau Schiller dann nochmal weitere 2 Jahre ungefähr daran arbeiten, dass wir mit dem ersten Kurs 2.5 begonnen haben. Also das waren erst so Einzel-Multiplikatoren-Schulungen und dann hat sich das zu einem Konzept entwickelt.
Und dann sind Sie in Schleswig-Holstein, in Schleswig-Holstein gestartet und haben dort zunächst mit Bäuerinnen dieses Seminar gehalten und sind dann von dort aus durchgestartet ins ganze Bundesgebiet, wenn ich das richtig
verstehe. Meist mit Frau Schiller zusammen. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein hat dieses Konzept sehr also freiwillig und auch unkompliziert an andere Bundesländer weitergegeben, was nicht üblich ist. Das war wirklich großzügig und auch klasse und sehr loyal. Und ich durfte dann als Hauptreferentin der Inhalte dort weitermachen. Also wir haben es immer zusammen angestoßen, Frau Schiller und ich. Und dann hat sie sich wieder auf das Land Schleswig-Holstein konzentriert. Und wir haben dort die bestehenden Kurse weitergebildet mit dem Expertenforum. Und in anderen Bundesländern habe ich dann die sozusagen Basiskurse, Basislehrgänge alleine mit den dortigen Veranstaltern, den Landwirtschaftskammern oder Ämtern für Landwirtschaft und Forsten in Bayern oder wie es überall heißt, dann eben weitergemacht.
Und können Sie, also haben Sie einen Überblick darüber, jetzt, wenn wir jetzt nochmal Schleswig-Holstein nehmen, das ist ja sozusagen Ihre Heimat. Base, Ihre Basis. Wie viele Höfe haben denn Ihr Konzept übernommen oder in veränderter Form weitergeführt?
Und ja, wir reden davon, dass wir die Kurse immer so gestalten, dass das nicht im Rezeptverlauf geht. Also ich mache was vor und ich habe so und so viel ausprobiert und alle können das adaptieren, sondern wir erarbeiten tatsächlich mit jeder und jedem Teilnehmerin, jeder Teilnehmerin ein individuelles Konzept für jeden Hof. Und wir haben eine Umsetzungsquote von über 85%, dass die Menschen, die im Kurs sind, sich genau überlegen, welche Ziel- und Altersgruppe passt zu mir, passt auch zu meiner Familie, zu meinem Hof und was liegt mir am besten und was gestalte ich denn daraus? Was ist mein Alleinstellungsmerkmal, mein USP und wie möchte ich durchstarten? Und da haben wir 85% an Umsetzung und wir haben in Schleswig-Holstein, glaube ich, bestimmt 400 bis 500 Seminarteilnehmer gehabt bisher. Seit 2005, teilweise haben wir auch mal 2 Kurse pro Jahr gemacht. Wahnsinn. Und in ganz Deutschland sind weit über 1000 durch meine Hände gegangen.
Und wie sehen so individuelle Konzepte dann aus? Also Sie sagten ja, bei Ihnen waren die Jahreskurse ganz besonders, also das hat besonders gut zu Ihnen gepasst. Können Sie uns da 2, 3 Beispiele erzählen, wenn die Sie erinnern?
Ja, es gibt in Offenburg, in Süddeutschland, eine Bäuerin, die heißt Beate Ex mit ihrem Mann Markus Ex und sie ist auch Erzieherin und ist auch Tanzpädagogin und war in unserem Kurs und sie hat auf dem Betrieb einen Tanzsaal über dem Melkstand gebaut, weil sie schon einige Jahre die Bauernhofpädagogik mit Bewegung und Tanz verbunden hat und hat zwischen den Großballen auf dem Futtertisch der Kühe getanzt und hat sich dann davon wirklich inspirieren lassen, das auch noch über dem Melkstand zu tun, also in einem Raum, in dem es auch im Winter länger und besser geht. Und sie ist eine tanzende Bäuerin, die mit so viel Ideenreichtum diese Tanzpädagogik in der Landwirtschaft anbietet. Das ist unvorstellbar schön und sehr, sehr erfolgreich. Und das ist der Bauernhof Ex in Offenburg. Das macht unglaublich Spaß, da gestalten wir jetzt auch immer noch Seminare. Und es gibt natürlich noch viele Dinge, die dort stattfinden, aber das ist das eine. Und das andere Beispiel ist vielleicht, weil Sie sagten 2, 3 Beispiele. Es gibt eine Bäuerin, die ein großes Herz hat für Menschen, die gerade in Trauer sind oder auch in einer Trennungssituation durch Krankheit, Tod oder auch durch Scheidung oder Verlassen von Freunden, bekannten Menschen. Und sie hat in ihrer Gärtnerei entwickelt, dass sie Menschen begleitet in Trauer- und Trennungssituationen. Das können Kinder sein, die einmal die Woche mit in der Erde buddeln und mit ihren Blumen und Pflanzen tätig sind. Es können Erwachsene sein, es können Senioren sein. Und ihr Part ist, Menschen zu begleiten in diesen schweren Zeiten und wieder etwas wachsen zu lassen, bis wieder eine kleine Knospe kommt, die dem Leben wieder mehr Ja gibt. Und das ist so ein zweites Beispiel, wo ich sie einfach so kurz inspirieren kann. Und so ist es sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einen Herrn, der unglaublich gut in diesen, mit jungen Menschen diese unterschiedlichsten Rollenspiele macht. Vom Mittelalter bis zum Krimi, vom Tanz bis zur verrückten Musik. Und der hat seinen ganzen Hof darauf eingerichtet, dass er im Bereich der Landwirtschaft auch noch das bedient. Und der macht so ihre Veranstaltung dort und reißt junge Menschen auf so besondere Weise mit und nimmt die Landwirtschaft immer wieder als Basis dafür. Also es ist unglaublich. Mhm. Ja, und so entstehen die verrücktesten Sachen.
Ja, das klingt wahnsinnig vielseitig und ja, und auch so, als wäre es ihnen gelungen, die Menschen zu inspirieren, sich dafür zu öffnen und wirklich zu gucken, was passt zu mir und was können wir bei uns anbieten. Frau Hamister-Koch, Sie haben vorhin gerade schon angedeutet, dass Sie glauben, dass dieses Konzept nicht nur für Kinder funktioniert. Und das scheinen ja diese Beispiele auch zu bestätigen, die Sie gerade schon genannt haben. Wie ist es denn bei Ihnen weitergegangen? Ich weiß ja nun, dass es bei Kindern nicht stehen geblieben ist. Sie haben dieses Konzept, was die Landwirtschaft der Gesellschaft zu bieten hat, im Prinzip geöffnet. Welche Altersklasse lernen bei Ihnen hauptsächlich von der Landwirtschaft?
Ja, bei mir sind es auch nochmal Kinder, weil es einfach unbeschreiblich ist, wie viel wir lernen können, wenn wir uns mit Kindern weiterhin treffen. Aber durch mein Tagungshotel, was ich führe in der Lüneburger Heide im Osten, habe ich als Hauptkundschaft Airbus, Lufthansa, Beiersdorf, Daimler-Benz. Und das sind Kunden, die bei meinem Vorgänger hier getagt haben und die dann durch eine Pause sich wieder neu eingefunden haben. Und diese Gruppen machen natürlich auf diesem Gelände wie altbewährt die Niedrigseilgarten, Floßbau oder Bogenschießen auf 10 Hektar Land. Aber sie stellen sich langsam um und werden Stück für Stück mutiger, sich auch mit bestimmten Tools aus der Landwirtschaft anzufreunden. Und ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich auch das Gockeltraining anbiete mit Ulla Gockel, ein patentiertes Training für Vertriebler, für die Verhandlungen, weil ein echter Hahn, wenn er kämpft, ja selten mit dem eingezogenen Schwanz durchs Gehege rennt, sondern sich einmal schüttelt und auch als Verlierer genauso stolz wie je zuvor durch das Gehege geht. Und so üben wir am echten Hahn, wie wir kämpfen können, wie wir verhandeln um viele Nullen und trotzdem auch wieder für uns sortiert und selbstbewusst und auch souverän durch unsere Mannschaft gehen. Und Ulla Gockel hat den internationalen Verkauf geleitet bei Dr. Oetker, hat sehr viele Erfahrungen mit Verhandlungen und ist die Vertriebsleiterin oder die Vertriebstrainerin überhaupt, nicht nur in Deutschland. Und mit ihr zusammen habe ich am echten Hahn ein Zweitagestraining entwickelt für Vertriebssituationen. Und es ist erstaunlich, was die Menschen mitnehmen in Bezug auf Trainings dieser Art, die man ja sonst mehr im Tagungsraum stattfinden lässt. Und das ist so ein Beispiel.
Ich würde da gerne noch mal kurz einhaken, damit wir unsere Hörer jetzt hier nicht verlieren. Denn also es ist tatsächlich so, Sie haben auf dem Hof gestartet, haben sich inzwischen weiterentwickelt, haben dieses Tagungshotel in der Lüneburger Heide übernommen und machen quasi eine Ihrer Hauptzielgruppen sind inzwischen Manager, ja, genau. Also die Wirtschaft. Ja. Das ist so, ja. Die Landwirtschaft ist aber nach wie vor die Basis Ihrer Arbeit dort.
Die Basis der Arbeit dort, würde ich das eingeschränkt sagen, weil wir hier im Osten der Lüneburger Heide, habe ich keinen landwirtschaftlichen Betrieb direkt auf diesem 10 Hektar Gelände. Das ist immer ein Tagungsgelände, ein Tagungshaus gewesen und ich selber habe hier keinen landwirtschaftlichen Betrieb angemeldet. Aber es ist mittlerweile der Tagungsort aller Bauernhofpädagogen zusätzlich, weil wir hier eine dermaßen große Mischung auch anbieten an Tools für die unterschiedlichsten Ziel- und Altersgruppen, dass man das in diesem Sinne als Landwirtschaft nennen kann. Wenn wir aber von einem ganz typischen, wie es jeder sieht, Bauernhof ausgehen mit Milchkühen oder Schweinen oder Schafen oder Obstanbau, Gemüse, Kartoffeln, Wein, das habe ich nicht mehr hier, weil ich selber auch unglaublich viel unterwegs bin und auch nicht mehr alles gewuppt kriege, sozusagen. Es ist ein Tagungsort, der vieles zulässt und vieles üben lässt, aber nicht noch einen ganzen landwirtschaftlichen Betrieb hier am Ort hat.
Dennoch steht hinter dem allen Ihre Überzeugung, dass die Landwirtschaft auch der Wirtschaft offensichtlich viel zu bieten und viel zu geben hat, wovon die Wirtschaft lernen kann.
Das ist mein Hauptziel immer gewesen. Ja. Erstmal können wir Bauern in diesem Bereich, wenn wir mit Schulklassen und Kindergärten arbeiten, ein neues Betriebsschwerpunktstandbein aufbauen und haben eben auch dafür einen bestimmten Satz an Einnahmen. Aber die Tagessätze für Trainer sind in ganz anderen Höhen. Und die Landwirtschaft hat da noch viel mehr zu bieten, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und somit befähige ich Bauern und Bäuerinnen einfach der Wirtschaft ein Wissen anzubieten, was aufbereitet ist als Trainer und als Coach. Also ich trainiere Menschen, auch mit Erwachsenen zu arbeiten, auch mit Managern. Und das mache ich auch hier auf dem Ellernhof oder ich bin auch unterwegs. Und ich bin überzeugt davon, dass wir den Wirtschaftstreibenden aus der freien Wirtschaft viel zu bieten haben, aber dass wir Bäuerinnen und Bauern auch richtig viel lernen können, wenn wir uns mal in die freie Wirtschaft hineindenken. Und der Ellernhof ist die Schnittstelle, wo wir Bäuerinnen und Bauern aus der freien Wirtschaft lernen oder die Menschen aus der freien Wirtschaft von der Landwirtschaft. Und da gibt es Schlüsselsituationen, die ich gerne nutze.
Können Sie uns eine beschreiben?
Neulich hatte ich gerade wieder eine Firma hier, die mitten im Tagungsprozess sagte, ich war, muss ich sagen, nicht da. Sie haben es zu meinem Manager gesagt, zu Herrn Tamasch. Frau Amisatruch ist leider nicht da, aber wir möchten in 2 Stunden bei Ihnen in Treckerschuppen, in der Waschküche, im Stall und bei den Maschinentagen. Wir möchten unseren Tagungsraum verändern. Wir brauchen eine neue Sichtweise. Bitte machen Sie uns das alles fertig, möglichst schnell, kreativ und flexibel. Das heißt natürlich, man muss in allen Arbeitsbereichen alles stoppen, alles so umändern, umbauen, dass dort jeweils Kleingruppen arbeiten können. Und das war faszinierend, mit welcher Blickrichtung das die Filialleiter dieses Unternehmens aufgenommen hatten und wie sie da weitergearbeitet haben und mit welchen Sichtweisen sie nach Hause gegangen sind. Nur die Umgebung schon und ein Teil dessen. Und genauso gibt es Beispiele, dass wir uns im Moment, wir beginnen mit der Tagung so, dass jeder sich im Wald einen Abstandsstock schneidet und schnitzt von 1,5 Metern, damit wir einen natürlichen Abstand miteinander üben und dann darüber nachdenken, was hat eigentlich ein Stock in der Landwirtschaft für Funktionen? Denn ein Stock, den brauchen wir zum Hüten, den brauchen wir, um eine Wurst aufzuspießen am Feuer, den brauchen wir als Krücke, als Unterstützung, wir brauchen es aber auch zum Picknick tragen. Wir haben über 25 Funktionen für Stöcke aufgezählt, die so einfach sind und so gut und welchen Halt sie uns geben und welche Flexibilität sie haben, sodass wir mit diesem Tun aus dem Stock in der Landwirtschaft über das bis in das Firmenalltagsinhaltsleben viele Vereinbarungen getroffen haben, die so gut sind. Also nur am Hand vom Stock. Und das kann man sich ja...
Und darf ich kurz fragen, diesen Stock, einen Abstandsstock haben Sie dann natürlich geschnitzt wegen der aktuellen Corona-Situation?
Ich mache alles, was
oder?
Aktuell ist, mit in den Trainingsalltag. Und statt einer Schwimmhudel, die Trainer haben wollen, schnitzen wir Stöcke. Ja, und so sind das so kleine Beispiele, dass wir für den Alltag alles in der Natur und der Landwirtschaft haben. Wir gucken oft nur nicht hin. Und das ist auch noch ein langer Weg für die Trainer und Trainerinnen unserer Zeit, dass sie einfach hier nur rausgehen brauchen. Und da finden sie schon alles, was sie brauchen und müssen nicht ihre Wahnsinnskoffer voller Tools mitschleppen und aufgeregt zu sein, welches Tool passt denn heute zu meiner Gruppe. Und das ist nochmal wieder ein neuer Schritt, dass wir uns in die Richtung bewegen.
Frau Meister-Koch, vermutlich geht es Ihnen wie vielen Tagungshotels derzeit in der aktuellen Krise. Vermutlich ist es nicht ganz einfach, die Situation. Hilft Ihnen Ihre Ausbildung und Ihr Hintergrund mit der Landwirtschaft, hilft Ihnen das dabei, diese Situation durchzustehen?
Es ist einfach nur gruselig, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf. Ich bin ja schon krisenerprobt, MKS und BSE und alles, was es durch meine Jahre gab, hat alles was und ist auch alles schon durchlebt. Aber die momentane Situation ist eine Katastrophe. für die Branche, für unsere Branche hier. Es hilft mir sehr viel, schon so krisenerprobtes Leben gegangen zu sein. Und es hilft mir vor allen Dingen, dass ich draußen immer wieder die Lebendigkeit spüre, die ich von Kind auf an in jeder Lebenszeit gespürt habe. Und alles lebt, jeder Busch, jede Pflanze, jeder Stein. Und alles erinnert mich daran, dass es immer wieder weitergeht. Jeder Sonnenstrahl im Herbst und auch jedes kleine Rotkehlchen, was jetzt immer gerade kommt. Die Esel, meine Gänse, die ich hier noch nicht schlachte. Alles zeigt mir, dass es vorwärts geht. Und wenn ich das nicht so intensiv inhaliert hätte in meinem Leben, würde ich heute nicht mehr durchkommen. Bleibt uns nur, jeden Tag rauszugehen und dort die Energie zu bekommen, damit wir den nächsten Tag durchhalten und auch schaffen.
Das klingt so, als hätten Sie innere Kräfte, aber dennoch, als würden diese auf die Probe gestellt.
Ja, so ist es. Es ist eine Wahnsinnsherausforderung gerade. Und ich glaube auch, dass ich für diese Krisenzeiten wirklich auch was zu geben habe und dass Menschen, die in Krisen sind, auch noch was lernen können. Ich weiß, dass ich im Frühjahr, in dem ersten Lockdown, bin ich morgens beim Frost mit Trecker und Hänger auf die Weide gegangen und wusste, alle Mitarbeiter müssen erstmal satt werden. Alles musst du vorfinanzieren, an was vielleicht irgendwann Kurzarbeitsgeld wird und irgendwann zurückkommt. Aber du hast auch kein Geld mehr, dir Blumenerde zu kaufen oder Pflanzerde, weil hier so viel Sandboden ist, um dein Gemüse so gut anzuziehen. Auch wenn du einen Komposthaufen hast, auch wenn du sowas alles vorhast, aber du musst dir Gemüse wieder selber ziehen, sozusagen nicht nur mit Gruppen. Und dann bin ich mit dem Trecker und Hänger morgens bei Frost, es war alles gefroren, bin ich auf die Koppel gefahren und habe die Maulwursthaufen abgeschlagen. Das wusste ich auch nicht, dass das so gut geht. Wenn die gefroren sind und man schlägt von der Seite mit dem Spaten dagegen, dann springen die ab wie ein Ball und man braucht sie nur noch aufladen. Und da war ich so glücklich, das habe ich in dem Morgen frisch gemacht, bevor die Erde auftaucht. Und habe gedacht, das ist die beste Arbeit in Krisenzeiten. Du arbeitest schwer, du hast den Hänger voller Supererde vom Maulwurfhaufen gelockert und du hast dein Beet gleich voll. Und dann habe ich Kartoffeln gepflanzt. Also es ist auch immer wieder aus der Tierwelt mit Dankbarkeit etwas zu entnehmen, was wir dann brauchen, um auch wieder selber satt zu werden. Das sind die kleinsten Prozesse und die machen glücklich.
Ja, Frau Hamester-Koch, trotz dieser schwierigen Situation gerade kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie nicht trotzdem Pläne haben, wie es weitergeht oder Visionen, was Sie noch, in welche Richtung Sie dieses Konzept der Bauernhofpädagogik noch weiterentwickeln wollen. Gibt es da etwas, was Sie schon erzählen wollen oder können oder ist da?
Ja, bei mir sieht es so aus, dass es unglaublich viele Anfragen gibt, nicht nur in Deutschland tätig zu sein. Es gibt ja die Bauernhofpädagogik in Israel, es gibt sie in Peru, es gibt sie in Australien und eine meiner Töchter, eine Tochter lebt in Australien und ich habe Kontakte aufgenommen und es ist einfach so, dass dieses Landwirtschaft leben und von der Landwirtschaft begeistert zu sein in allen Ländern wieder mehr an Wert gewinnt. Und ich würde gerne diese Bauernhofpädagogik-Kurse noch erweitern in die Internationalität. Ich habe eine Mitarbeiterin oder eine freie Mitarbeiterin, die viersprachig ist und Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Englisch. Und wir werden das Ganze international anbieten. Es wird bald den ersten Kurs international geben. Und das Ganze wird gebettet sein unter Go Farming International, sodass wir weltweit noch mehr einfach eine andere Lobby bekommen, dass die Landwirtschaft die Welt ernährt. Und durch Corona ist es ja so, dass die Menschen tatsächlich noch mehr in die Natur und auf die Höfe wollen und noch mehr lernen wollen, sich selbst zu versorgen und diesem ganzen Lebensmittelprozess einen ganz anderen Wert beisteuern. Und da brauchen wir in der Fläche, nicht nur über die Politik, in der Fläche sehr gut ausgebildete Bauern, die mit Menschen umgehen können, weil das immer schwieriger wird. Und ich glaube, dafür habe ich lange und viel gelernt mit meiner ganzen Coaching-Erfahrungen überall und mit den Kursen, die ich gegeben habe, denke ich, bin ich jetzt so weit, dass wir das auch über Deutschland hinaus zusammenführen dürfen. Und das wird meine nächste große Tat sein.
Das klingt total interessant und auch erfolgversprechend und auch zeitgemäß. Ja. Also wenn Sie verstehen, was ich meine, so als wäre da wirklich ein Bedarf auch da. Frau Hamester-Koch, ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass die Landwirtschaft tatsächlich viel mehr zu bieten hat, als wir Landwirte oder die Landwirte, die auf den Höfen leben, das so wahrnehmen. Also dass da wirklich viel mehr dahinter steckt, was anderen Berufsgruppen, anderen Menschen ganz viel mitgeben kann, auch für die Bewältigung ihres täglichen Lebens. Würden Sie das so zusammenfassen?
Ja, oder würden Sie es noch anders sagen? Ich würde es auch so zusammenfassen. Ich würde es vielleicht noch ergänzen. Ich möchte vor allen Dingen sagen, dass es nicht nur eine Arbeit mit Menschen ist für kleine Höfe und für ganz kleine Bilderbuchbauernhöfe, wie einige sagen, sondern meine Kunden sind auch die 3000 Hektar Betriebe und 500 Kühe, großen Betriebe in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg. Es ist überall, sind ganz kleine und ganz große Betriebe dabei, sich darauf vorzubereiten, dass die Menschen die neue Fruchtfolge sind. Und es ist so, und ich sage das schon länger, dass die Menschen in dieser Zeit jetzt und die letzten Jahrzehnte überall alles kaufen können, was sie brauchen, um satt zu werden, um sich organisch zu ernähren. Und sie kriegen alles auch vor allen Dingen noch relativ billig, total günstig in jedem Supermarkt. Mhm. Was sie aber nicht kriegen und was man nicht kaufen kann, das sind Freunde. Und was man auch nicht kaufen kann, ist Seelennahrung. Da muss man sich selber einbringen. Und in der heutigen Zeit, wo alles so unglaublich schnell ist, kriegt die Seele keine Nahrung mehr. Die Seele braucht zusammenhängende Prozesse, um sich zu nähren. Und wenn ich in der Landwirtschaft Menschen integriere, sie im Boden mitarbeiten lasse, in der Gärtnerei, im Samenbau, in Gemüse, im Wein und im Obstanbau, dann tun sie Dinge immer wieder und dabei kriegt die Seele Nahrung. Bei jedem Schwein, was ich von der ersten Minute füttere und zigmal ausmiste, einstreue, Spalten abschiebe, bis zur Grillwurst, kriegt die Seele die Nahrung, die sie nirgendwo anders mehr kriegt. Und wenn wir heute mal eben nach Melbourne fliegen, dann sind wir in 28 Stunden da, aber die Seele, die ist erst ungefähr 4 Tage später da. Und durch dieses schnelle Leben haben wir nichts mehr, was die Seele reich macht und reifen lässt. Und wir Landwirtschaftsleute haben die Aufgabe, Menschen mit einzupflanzen in die Erde, also ihnen was anzubieten, was bei uns der Seele Nahrung gibt. Und diese Seelennahrung braucht der Manager, das braucht die Mutter, das braucht die Fachfrau aus sämtlichen Bereichen und das brauchen Tanten, Onkel, Oma, Opa im Miteinander, in der Beziehung, im Beziehungsgeflecht. Und das gibt es noch auf den Höfen und somit sind wir der allerbeste Ort, um diese Seelennahrung anzubieten und somit auch in Anführungsstrichen zu verkaufen. Also Geld dafür zu nehmen, dass wir die fruchtfolge Mensch integrieren. Und es ist noch lange nicht mehr so präsent gerade wie in dieser Zeit durch Corona. Und noch mehr Nähe wünscht sich kein Mensch wie im Moment. Und die Nähe ist manchmal schon klasse, wenn ich nur ein Meerschweinchen auf dem Schoß habe, sage ich immer. Das ist für die Pubertierenden auf den Höfen das größte Geschenk. Und so weiß ich, dass das der Marktwert für die Zukunft. Und wenn wir mit Fleisch kein Geld mehr verdienen können und nicht mehr mit Weizen, dann mit Menschen. Und dann aber auch so, wie wir das hochwertig gestalten können. Und somit weiß ich, dass es geht, ich kann es und ich kann es weitergeben.
Und Sie sagten gerade, das gilt für jeden Hof. Also das ist nicht nur die Bilderbuchlandwirtschaft, die Kleinbetriebe, die hervorgehoben werden, sondern das gilt für jeden Betrieb, der mit Nahrungsmittelproduktion sein Geld verdient, ja, egal in welcher Größe.
Es gilt für jeden Betrieb, also es kann ein hochmoderner landwirtschaftlicher Betrieb sein, im Ackerbau, es braucht auch gar keine Tiere haben. Es gibt genug Vögel und Regenwürmer und Libellen. Wir haben, egal welcher Betrieb, kann hochmodern, tipptopp ausgestattet sein, wenn es denn der Ort möchte und wenn es der Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin will oder wenn die Menschen oder Familienangehörige sich dafür auch schulen lassen wollen. Menschen sind eines der schwierigsten Lebewesen und dafür brauche ich einfach ein bisschen Know-how. Es nützt nichts, wenn ich sie überzeugen will, dass Landwirtschaft toll ist. Nur den Job alleine, das reicht nicht aus, um wirklich auch dort glücklich, erfüllt und auch erfolgreich zu sein. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu.
Genau, denn das heißt, damit ist es dann doch vielleicht auch wieder nicht für jeden Betrieb geeignet. Ne? Denn diese Geduld und Begeisterung für die menschlichen genau. Kontakte, die muss man einfach auch mitbringen. Ne?
Das, ja. Mindestens einen auf einem Familienbetrieb gibt es, der das will und kann. Bloß die anderen, oft die Beteiligten, sagen, das ist Spinnkram und verrückte Sache und was willst du hier eigentlich? Und oft haben diese Menschen, die auf den Höfen fühlen, dass sie Menschen führen können, es unglaublich schwer, weil alle sagen, aus der Mutter, Vater, Schwiegermutter, Schwiegervater, keiner glaubt, dass es ein Betriebszweig werden kann. Keiner kann sich das vorstellen. Niemand steht von Anfang an dahinter. Und es ist fast auf jedem Betrieb ein harter Kampf. Mhm. Still werden die beteiligten Familienangehörigen immer erst, wenn sich das Portemonnaie füllt.
Frau Minister Koch, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Also ich nehme mit, dass die Landwirtschaft viel mehr zu bieten hat, als nur Nahrungsmittel zu produzieren, sondern dass das Konzept vielen weiterhelfen kann und vielen eine Erdung geben kann. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich.
Sehr gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Gespräch mit Christine Hamister-Koch. Wer sich weiter über die Bauernhofpädagogik oder das Schulungszentrum Ellernhof informieren möchte, findet auf der Homepage von Christine Hamister-Koch weitere Infos. www.ellernhof.de. Zur nächsten Folge begrüßen wir die nordfriesische Deichdirnjul Janissen, Öffentlichkeitsarbeiterin, App-Erfinderin und seit kurzem auch selbst Podcasterin. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss!